Oktoberfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 166. Nach einer langen zwischenzeitlichen Pause sind wir im Trio wieder da. Und wenn ihr uns auf YouTube zuguckt, seht ihr, wir sitzen tatsächlich an einem Tisch beim Christbaum, beim Alex daheim. Ganz wichtig, mir Sanne der Oberpfalz.
Und auf das lege ich Wert als Niederbayer, ja.
Wollen wir genau verraten, wo du bist?
Metropolregion Calm. Metropolregion Regensburg.
Ja, weil wir wollen ja nicht, dass zu viele Autogrammjäger dann vor der Tür stehen.
Natürlich. Ja, okay, wir fangen schon mal wieder sehr sympathisch an. Nein, wir haben uns tatsächlich hier versammelt. Nach ewiger Zeit, ich glaube, haben wir es überhaupt schon mal geschafft, außer unseren Live-Podcast, die Nummer 17, dass wir zusammen alle da sitzen mit einer für eine komplette Ausgabe? Ich glaube tatsächlich nein.
Wir haben einmal im Auto zusammen aufgenommen nach dem Türkgücü-Geisterspiel im Olympiastadion. Oh ja.
Wir haben einmal bei mir Schweinebraten gegessen, aber haben wir da aufgenommen? Ich glaube nicht. Wir haben Schweinebraten gegessen.
Ja, wir sind beim Schweinebraten.
Also wir sind keine Vegetarier und Veganer.
Nein, sind wir tatsächlich nicht. Da würdest du in Giesing aber, glaube ich, zumindest auch nicht so extrem weit kommen. Tatsächlich letzter Stammtisch des Jahres. Wir hatten jetzt eine längere Pause, ihr habt es mitbekommen, fast einen Monat oder so ziemlich genau einen Monat, wo wir Pause gemacht haben. Das hatte Gründe und darüber wollen wir auch ganz transparent heute sprechen. Ich glaube, wir nehmen eines vorneweg, es ist kein Abschiedsbergfest heute. Das nehmen wir mal gleich mal vorneweg.
Nein.
Weil es gab ja Gerüchte. Es sind tatsächlich Gerüchte aufgekommen, wir hätten keinen Bock mehr.
Wer hat die gestreut, die Gerüchte?
Ach, das ist glaube ich, die Twitter-Bubble. Also X.
X. Ich bin kaum noch bei X.
Elon Musk höchstpersönlich hat geschrieben.
Das war neben den politischen Themen,
zuerst,
hat er gesagt.
Bitte wählt die AfD. Genau. Und dann, ach übrigens, ich habe gehört, dass Giesinger Bergfest soll aufhören.
Da bin ich dagegen, hat er gesagt.
Bin ich dagegen, genau.
Das war das einzig Richtige, was er in dem ganzen Artikel.
Ja.
Aber die Zeilen wurden nicht abgedruckt.
Natürlich nicht. Okay, also der Transparenz halber, es ist Sonntag, der 29. Dezember 2024, es ist 12.51 Uhr, wir sind angereist, Anja und ich eigentlich aus München, aber du schon ein paar Tage früher, heute.
Ich bin aus der Oberpfalz angereist, ich hatte quasi Metropolregion Regensburg, bin ich rübergefahren.
Einmal um Regensburg und umgefahren, sozusagen, einen großen Bogen.
Die neuen Autobahnen die Landstraßen, die ausgebaut worden sind, habe ich mir überlegt, das teste ich heute mal, ob das so gut geht.
Also ich habe es in 1,5 Stunden aus München hier in diese Metropolregion geschafft. Wir haben gesagt, zum Jahresende hocken wir uns auf alle Fälle zusammen. Wir besprechen so ein bisschen das Löwenjahr, wir besprechen unser Jahr. Und da werden wir jetzt ganz transparent drüber reden. Heute ganz viel Löwen-Emotionen, bisschen Rückblick, bisschen Ausblick. Und aber auch von uns ganz viel Ehrlichkeit, denke ich mal, was nicht nur den Löwenkosmos, sondern auch was diesen Stammtisch angeht. Und wir wollen da ganz transparent sein. Wir haben einen Monat Pause gemacht. Ich glaube, ich kann auch ganz deutlich sagen, das war keine leichtfertige Entscheidung, sondern das war einfach eine sinnvolle. Es war eine sinnvolle aus vielen Gründen tatsächlich. Wo wollen wir damit anfangen?
Wo fangen wir an? Also zeitliche Gründe natürlich. Ich glaube, ihr wisst es alle, dass wir mittlerweile, als wir das Bergfest gestartet haben, waren so die persönlichen und beruflichen Voraussetzungen andere, als sie heute sind. Der Stress ist mehr geworden, die Verpflichtungen sind mehr geworden. Deswegen haben wir gesagt, vor Weihnachten, es ist absehbar, dass vor Weihnachten sowieso stressig ist im Job, stressig ist privat, Weihnachtsfeiern lassen, grüßen. Und dann haben wir gesagt, okay, der Löwe gibt uns momentan auch nicht so viel positive Gründe, über ihn zu reden. Dann machen wir mal kurz Pause und ich glaube, es hat uns nicht geschadet.
Ja. Vielleicht müssen wir auch so ein bisschen, sind wir die Medien-Nerds, sage ich mal, vielleicht ein bisschen für Transparenz auch sorgen, warum so ein Jahresende einfach anstrengender ist. Das klingt jetzt wirklich banal, aber es werden Resturlaube abgebaut, auch von den Kollegen. Das muss ja aufgefangen werden. Es werden Jahresrückblicke geschrieben, zusätzlich zum aktuellen. Dann haben wir ganz transparent gemacht. Letztes Jahr bin ich ja zur AZ gewechselt. In diese Position wachse ich ja immer noch rein. Das heißt, die Aufgaben werden auch mehr. Alex, bei dir kommt zeitnah eine, weitere Verantwortung mit dazu. Darauf muss ich auch vorbereitet werden.
Ja.
Bei dir, Anja, vor Weihnachten.
Anja, das ist einfach der Glühweinstress.
Okay. Gut, haben wir darüber auch gesprochen. Nein, bei dir natürlich auch sportlich, bist du noch volleyballmäßig auch unterwegs, das ist auch nochmal intensiver vor der Zeit.
Ja, und höhere Liga.
Und dann auch bei Reuters, glaube ich, auch Richtung Berichte, Jahresrückblicke und so weiter, ist, glaube ich.
Machen wir nicht.
Macht ihr nicht, okay.
Nee, aber
grundsätzlich, immer was los. Ja, es ist, und dann, man glaubt es kaum, Privatleben ist ja auch noch da. Das muss man tatsächlich auch sagen. Und da war es echt eine Hatz. Einer von uns hat noch einen zweiten Podcast. Auch das nimmt noch ein bisschen Zeit weg, sage ich auch selbstkritisch. Und eine Gesamtgemengelage, wo wir dann auch in den letzten Wochen tatsächlich auch gemerkt hatten, es wird schwer, auch nur zwei an einen Tisch zu bekommen. Wir hatten ja mal dann noch eine Folge mit Alex, wo du gehostet hast und Anja und ich haben per Sprachnachricht dazu gesteuert. Ich finde das als Abwechslung tatsächlich gar nicht schlecht, aber ein Dauerzustand kann es halt nicht sein, weil wir sind ein Stammtisch, Punkt. Und wenn da dauerhaft einer alleine sitzt und sich Nachrichten anhört und für euch kommentiert, das haut halt auch nicht hin. Und deswegen hatten wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal Pause, lassen auch ein bisschen Ruhe einkehren, haben uns aber tatsächlich auch frühzeitig schon auf diesen heutigen Brunch-Tag committed, wie man ja heutzutage sagt, damit wir weiß-blau philosophieren können. Und das wollen wir auch. Und das ist jetzt, glaube ich, die Basis nachher für die treue Stammtischgemeinde, die wir ja einfach auch haben. Uns wird es weiterhin geben. Wir werden weiterhin sprechen. Wir werden weiterhin philosophieren. Wir werden ehrlich sein. Wir werden nur die ein oder andere Emotion hier mal so richtig von der Leine lassen. Ein bisschen anders wird's aber in 2025. Mhm. Wollt ihr es verkünden, wie wir es machen?
Es wird uns nicht mehr so en masse geben, also nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen. Und heute ist ja eine Sonderfolge, heißt, wir starten noch nicht, oder?
Jetzt muss ich kurz.
Haben wir das jetzt schon klar definiert?
Es passt in den Turnus.
Genau, es passt in den Turnus.
Der Turnus wird der folgende sein: Wir werden alle zwei Wochen erscheinen, jeweils in den ungeraden Kalenderwochen. Da kann sich keiner, der außerhalb eines Amtes arbeitet, wahrscheinlich was darunter vorstellen, weil sonst keiner in Kalenderwochen denkt. Das heißt, wir starten mit dieser Folge, wann wird sie erscheinen? Ihr werdet es sehen.
In der ungeraden Woche,
in der KW1. KW1. Genau. Dann geht's halt weiter in der KW3, die dann 15. Januar ist.
Genau, das ist dann direkt vor dem Rückrundenauftakt gegen den ersten FC Saarbrücken.
Und dann geht's so weiter. Der Tipp für alle Profis, einfach den Podcast abonnieren, weil dann verpasst ihr sowieso nicht, wenn eine neue Folge da ist.
Und zur Sicherheit einfach mittwochs nochmal reinschauen.
Genau, jeden Mittwoch einfach reinschauen, zur Not die letzte Folge zweimal hören. Genau.
Ja. Kleine Frage an die Runde. Hört ihr unsere Aufnahmen im Nachgang nochmal an?
Nein.
Wenn ich schneide, auf jeden Fall, ja.
Zwangsläufig.
Ich tatsächlich jede nochmal. Weil ich nochmal wissen möchte, habe ich es noch richtig in Erinnerung, wie wir was gesagt haben, auch von der Tonalität her. Ja. Und weil es für mich dann schon auch irgendwie so ist, dass ich sage, ich möchte nochmal mich selber reflektieren und was war gut, was war schlecht.
Ja, das stimmt. Ja,
mach ich schon auch. War am Anfang tatsächlich ein bisschen seltsam, weil man sich dann irgendwie selber nochmal hört und man gewöhnt sich extrem schnell dran. Und ich habe tatsächlich verinnerlicht, dass ich dann am nächsten Tag tatsächlich auf dem Weg in die Arbeit oder so nochmal reinhöre.
Ja.
Wenn es nicht alles ist, zumindest aber mal ein Großteil.
Crazy. Ich habe das nicht. Also ich mache das auch ganz selten, dass ich mir irgendwelche Beiträge oder Sonstiges nach einer Abnahme dann nochmal anschaue, weil im Grunde weiß ich schon, wo ich es abgeschickt habe, dann so, da ist dann der Groschen schon gefallen. Da ist dann
schon zu spät.
Erstens ist es zu spät, zweitens weiß ich dann schon, mit dem Schnitt warst du vielleicht nicht so. Oder eigentlich hat man ja dieses Unbehagen schon im Kopf, wo man sich nicht so sicher war, oder dieses, was heißt schlechtes Gefühl, oder dieses komische Gefühl, so, war das jetzt richtig? Das weiß ich ja da schon. Und im Grunde muss ich mich nicht im Dauerding hören.
Du hörst dich sowieso
viel. Bin eh die ganze Zeit in meinem Kopf und alles, da reicht's dann auch mal mit einer halben Stunde von mir.
Okay. Kann ich aber auch verstehen. Aber ich glaube, wenn du...
Das war sehr gütig von dir.
Na, ich meine, aber ich glaube, wenn also bei mir in der Moderatorenrolle oder bei Alex, wo du bei uns schneidest, ich glaube, das ist fast noch mal natürlicher, dass man da noch mal mehr reinhört. Aber wenn man in Anführungszeichen nur mitredet. ja, ich glaube, da hat jeder so seine Eigenarten. Aber jetzt genug über uns. Wir sind jetzt, die ersten 10 Minuten haben wir jetzt mal über das neue Bergfest-Setting gesprochen. Wir hoffen erstmal, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und der rutscht auch gut rüber. Werdet gut rübergerutscht sein.
Mal schauen, wann er rauskommt. Ja.
Und dann sprechen wir jetzt über den Löwen, über die letzten Wochen und ich glaube eher auch über das gesamte Jahr mit Ausblick aufs nächste. Ich glaube, wir machen heute mal so ein bisschen Tabula Rasa über das große Ganze.
Es wäre so schön gewesen heute. Und jetzt müssen wir noch über die Löwen sprechen.
Ja, genau.
Jetzt reden wir weiter.
Wir reden weiter. Aber Alex, denk dran, wir gehen nachher noch Eisstock schießen.
Stimmt.
Wo steigen wir am besten ein? Also die letzte Folge hatten wir nach dem... Wer ist noch da?
Der Trainer.
Ja.
Da steigen wir ein. Sie ist immer, bleibt da bis Weihnachten. Schafft es bis zur Weihnachts-Winterpause. Ja, schafft er.
Also der Löwe geht mit Agirios Janikis in die Rückrunde, so viel können wir sagen. Die letzte Aufnahme, die ja diese gesplittete war, war nach dem 1:1 Remis bei Alemannia Aachen. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wir haben jetzt die organisatorische Geschichte schon angesprochen. Wenn wir jetzt in den Löwenkosmos eintauchen, muss man auch sagen, die Emotionalität hat einfach abgenommen. Es ist eine Löwentristesse, die wir haben, die, ich glaube, und ich mag diesen Ausdruck nicht, aber die lagerübergreifend jetzt langsam um sich greift. Ich glaube, das müssen wir nachher auch nochmal aufnehmen. Das hat auch ein bisschen dazu reingespielt, dass wir gesagt haben, wir glauben, eine Besinnung ist nochmal notwendig, nochmal ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das hat uns tatsächlich allen gut getan. Wenn wir auf die Ergebnisse seit dem letzten Bergfest gucken, dann ist es das 1:1 in Aachen, das 1:2 zu Hause gegen Rostock, dann 3:0 Erfolg bei Rot-Weiß Essen, das 0:4 zu Hause gegen den SC Verl und schließlich das 1:3 in Aue. Damit beendet der Löwe das Jahr 2024 mit einer Gesamtbilanz von 38 Spielen, von denen man 14 gewinnen konnte, 8 Remis und 16 Niederlagen bei 51:53 Toren. Das sind 50 Punkte aus 38 Spielen. Das ist ein Schnitt von 1,32 Punkten pro Partie.
Tja, Michael Kölner, glaube ich, hatte einen Schnitt, als er rausgeworfen wurde, von 1,6 oder so. Ja. Also nur mal aufzuzeigen, woher wir kommen.
Ich schaue mal schnell nach.
Das ist jetzt kein besonders positives Jahr gewesen, mal vorsichtig auszudrücken.
Der Michael Kölner hat einen Punkteschnitt von 1,73.
1,73, ja. Okay. Ja.
So, da kann man jetzt im Nachgang viel sagen, aber wenn wir uns jetzt mit 1,36 begnügen, weil das ist jetzt gut, keine Ahnung, ist es jetzt als gut auszulegen?
Naja, es reicht für den Klassenerhalt.
Das ist ja noch nicht gesagt.
Also 1,36 Punkte reichen doch in der Regel für den Klassenerhalt.
Ja, ja, aber du hast ja noch eine Rückrunde zu spielen. Du kannst ja jetzt nicht darauf schließen. Und
also wenn du den Schnitt hältst, steigst du zumindest nicht ab.
Ja, und ich möchte widersprechen, was ich jetzt so oft gehört. Also ich habe irgendwo gelesen, dass es hieß, dass irgendeine Konstanz da ist. Vielleicht beim Heim, ja. Aber ich frage mich, wenn ich diese Ergebnisse anschaue, wo ist die Konstanz? Du bist ja auch teilweise bitterlich untergegangen bei einem 0-4. Klar, das mag vielleicht in 90 Minuten anders sein am Spielfeld, aber am Ende steht es da. Bei 0-4 kann ich mich nicht krass gewehrt haben. Also ich weiß nicht.
Also jetzt mal nochmal zur Einordnung, weil wir reden ja hier von diesen 1,32 ist der Jahresschnitt. Ja. Wenn wir jetzt mal runterrechnen, die letzten Trainer fangen wir vielleicht bei Vitor Pereira an.
Der jetzt übrigens sehr erfolgreich ist.
Der jetzt in der Premier League trainiert.
Ja, ja.
In der englischen Premier League.
Ja, und der hat gewonnen. Der hat gewonnen gegen
Wolverhampton Wanderers.
Und der hat gewonnen gegen.
War es nicht Leicester?
Nein, gegen die gewinnst du ja eh.
Schau mal nach.
Pereira
ist Trainer bei Wolf. Okay. Seit dem 19. Dezember.
Aber das war eine namentlich nicht so kleine Mannschaft, wo sie gewonnen haben.
Er hat beide Spiele gewonnen.
Ja.
Seine ersten beiden.
Er hat Manchester zu Hause United hat er nämlich gewonnen.
Ja gut, also das ist.
Ne. Aber namentlich nicht so klein.
Also,
we go to the top. 60 München der Premier League.
Ja, aber we go to the top.
Also, er hat zum Zeitpunkt unserer Aufnahme 2 Spiele zu Hause 2:0 Manchester United geschlagen und dann bei Leicester City 3:0 gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch. Der Start von Vitor Pereira bei 60 ja auch nicht so schlecht.
Nein, der war nicht so schlecht. Aber kommen wir zurück zum Löwen. Also Vitor Pereira.
Vitor Pereira Podcast wird das jetzt.
Hatte einen Punkteschnitt von 1,05.
Ja, das.
Dann kam Daniel Birovka, der hatte einen Schnitt von 1,75.
Wobei dann natürlich auch die Regionalliga-Zeit
mit
reinspielt, das ist ein bisschen
aufwendig. Genau, es waren 105 Spiele. Also ja. Vitor Pereira 20 Spiele, 1,05 Punkte. Daniel Birovka 105 Spiele. Wir reden jetzt nur von den 105, wo er ab der Regionalliga-Saison, also nichts die Interimsmäßigen, ja, die noch ja, da vorne in der zweiten Liga waren. 105 Spiele, 1,75 Punkte. Oliver Beer, dieses eine Spiel, 3 Punkte, das war das Zwischending, nachdem Daniel Birovka zurückgetreten ist. Michael Kölner, 133 Partien, 1,73 im Schnitt. Dann hatten wir Günther Gorenzel, 4 Spiele, 0,5. Lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen.
Da waren 1,5 dabei.
Es waren 2 Remis, glaube ich, dabei. Ja. Maurizio Jacobacci, 35 Spiele, 1,46. Und wenn wir jetzt nur Agidos Yannickis nehmen, warum das ist jetzt, da ist jetzt der Wert ein bisschen anders als den, den ich mir vorhin notiert habe, 1,4 aus 42 Spielen.
Ja, macht es nicht unbedingt besser.
Also die 0,08 Unterschied sind jetzt nicht da mega. Er ist besser als Maurizio Jacobacci, aber als das, was halt davor war, mit Ausnahme von Vitor Pereira, ist es halt nicht. Ich bin kein Freund davon, immer nur Zahlen sprechen zu lassen. Es geht immer auch so ein bisschen um den Gesamteindruck. Vitor Pereira hat gesagt, Agios Yannickis hat im Weihnachtsinterview bei uns bei der AZ gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt, kritisiere immer nur die Aktion und nicht den Menschen. Das ist, glaube ich, es ist eine gute und wichtige Aussage. Was wir versuchen ja auch immer so ein bisschen diesen Faktor Mensch rauszustellen, was in der heutigen Zeit, finde ich, oftmals zu wenig, vor allem im Sportjournalismus, stattfindet. Ja. Ich glaube, menschlich kann man Agidos Yannickis wenig vorwerfen. Das, was man so hört aus dem Löwenkosmos, intern sowie extern, auch im Umgang mit Journalisten persönlich, was wir ja zum Teil auch erlebt haben, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich, sehr bedacht, nichts Übertriebenes. Das ist auch intern, muss das um Welten anders sein als bei anderen Löwentrainern der Vergangenheit. Und das ist auf alle Fälle extrem positiv zu bewerten. Und ich glaube auch, dass sein Standing in der Mannschaft nicht schlecht ist. Blöd ist nur, wenn die Ergebnisse sich nicht einstellen. Ja. Und was ich finde, was es so schwierig macht, eine genaue Handschrift, eine Konstanz zu erkennen, das ist mein großes Problem am Gesamtbild, was 60 München momentan abgeht. Ja. Das geht los über das Thema, was wir schon im Sommer hatten, Stammelf, wobei wir gedacht haben, man hat sich da so ein bisschen stabilisiert. Es ist immer noch relativ wackelig, teilweise erzwungen durch Sperren, durch Verletzungen. Kein Thema, passiert, auch mal durch Formschwankungen, aber so ein Grundgerüst. Er musste es oft zwangsweise umbauen, er hat es aber auch das ein oder andere Mal
freiwillig
umgebaut. Ich
finde, er musste es gar nicht oft zwangsweise umbauen, weil Verletzungspech hatte man nicht bisher in dieser
Saison. Nur jetzt am Ende.
Muss man echt sagen. Klar, erstmal verlaht es jetzt heraus, aber sonst, also da hat es andere Mannschaften schon schlimmer erwischt.
Ja, und einen Spieler musst du kompensieren können, egal wer es ist
haben,
am Ende.
Egal wie viel Geld du hast, du musst einen Kader haben, der bis Platz 14, 15, 16 mindestens gleichwertig besetzt ist. Und den hat man mindestens bis Platz 16.
Auch das ist ein Faktor, der es, finde ich, so schwer macht, irgendein Bild zu zeichnen bei 60 München. Denn ich bleibe dabei, was ich jetzt über die gesamte Saison schon gesagt habe. Das, was du auf dem Platz siehst, weicht viel zu oft ab von dem, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Sie hat es phasenweise ja gezeigt, was geht. Dass sie sich auf Gegner einstellen kann, hat man schon gesehen. Dass man Fehler eines Gegners ausnutzen kann, Stichwort Rot-Weiß Essen, hat sie gezeigt. Aber es ist einfach extrem labil. Es ist halt auch, wenn man sich einfach auch mal das anguckt, du hast 3 Niederlagen in Folge und dann bist du plötzlich wieder dann gewinnst du 3 Spiele in Folge. Dann bist du wieder 3 Spiele umgeschlagen, dann kriegst du wieder auf die Mütze. Es ist ein Pendelausschlag nach links, nach rechts, und zwar in Extreme, das ich ja zum Jahresbeginn 24 schon angedeutet hatte. Agidos Yannickis, lass mich nicht lügen, aber waren es 7, 8 Spiele, wo du umgeschlagen warst, zu Beginn, wo du gesagt hast, wow, heieiei. Und dann hattest du 7, 8 Spiele, wo du einfach nicht mehr gewonnen hast.
Ja.
Ich glaube, es wäre einfacher zu verkaufen, zu verstehen und zu akzeptieren, wenn es eine normale Volatilität hätte. Ja. Wenn du sagst, zwei Spiele gewinnen, dann verlierst du eins, dann ein Unentschieden, dann gewinnst du wieder eins. Na, also wenn es wenn die Ausschläge im durchschnittlichen Rahmen wären.
Ja. Ja.
Aber was es mir persönlich so schwer macht, den Löwen zu verstehen, nicht erst seit Agirius Janikis, ehrlicherweise seit dem Schlingern unter Michael Köllner. Und da klammer ich jetzt auch die ersten Spiele der Saison aus, wo wir so wirklich auch wo der ganze Löwenkosmos euphorisiert war, wo du mit Elversberg zusammen die Liga dominiert hast in den ersten 8-9 Spielen. Bis dann, was war's, Illertissen kam. Und seitdem ein Schlingern eingesetzt hat, das eigentlich bis heute nicht aufgehört hat, was es mir so schwer macht, den Löwen in irgendeiner Form zu greifen, zu verstehen, weil es die Diskrepanz zwischen dem Vermögen, was an Können da ist, und dem, was gezeigt wird, weil dass du irgendwann dich, also ich sage jetzt meinen Menschenverstand, irgendwann sollte es sich eigentlich ein bisschen einpendeln, aber es pendelt nicht. Nee. Und wenn, dann pendelt so dermaßen, dass es nicht nach ganz oben, sondern im Zweifel eher für ganz unten reicht. Und das macht es mir fachlich, aber vor allem emotional so extrem schwer, diesen Löwen zu greifen. Wie geht's euch?
Also mir geht's ähnlich. Ich kann, also wenn man halt so extrem herauspickt, wenn du so das 3-0, das RWE-Spiel, das gewinnst du. Wie kann das sein, dass dir das unter der Woche so wenig Fahrt mitgibt, dass du in der darauffolgenden Woche so eine Bruchlandung hinlegst? So 0-1 oder so, da ist der Löwenfan immer dabei, wenn du 0-1 mit Kampf verlierst.
Es geht um das Wie.
Genau, es geht, der weicht dir nicht von der Seite. Aber ich kann nicht mal so und so spielen. Also wir reden immer, die Liga, da kann jeder jeden schlagen, ist von der Tagesform abhängig. Ja, aber doch nicht, sorry, doch nicht mit 4 Toren Unterschied oder nicht mit 3 Toren Unterschied oder sonstig. Also ich kann doch nicht himmelhoch jauchzend und in der nächsten Woche zu Tode betrübt sein. Wo, sorry, da muss ich mich irgendwo in der Mitte angleichen. Also irgendwo muss ich mal ins ruhige Fahrwasser reinkommen. Aber wir gewinnen so hoch und denken, geil, jetzt ist der Knoten geplatzt. Alle sind auf der Euphoriewelle, alle haben Rückenwind, jeder Fan ungefähr. Und in der nächsten Woche verlieren wir so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es da hakt, ich kann es nicht sagen.
Das weiß ja keiner. Also man, wenn man sich mit Leuten unterhält oder Leuten zuhört, die sich mit der dritten Liga allgemein beschäftigen, ja, da sagt jeder, 60 ist mir ein Rätsel, ich weiß nicht, was da los ist. Fabian Klose ist so eine prominente Stimme, der hat das auch vor ein paar Wochen gesagt. Und die ganzen Magenta-Sport-Kommentatoren, die sagen alle, ich weiß nicht, wie ich 60 greifen soll. Es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und so geht es mir auch. Und wenn man als Löwen-Fan ist man ja schnell zu begeistern und schnell wieder anzuzünden. Und wenn du 3-0 in Essen gewinnst und plötzlich wieder die Aussicht hast, na ja, wir könnten vielleicht oben angreifen, wenn wir jetzt mal die Konstanz reinbringen. Und die Leistungen sind da und das Vermögen ist da. Und dann kriegst du halt 7 Tage später zu Hause 4-0 von Ferl auf den Sauger und wirst ja wirklich aus dem eigenen Stadion geschossen. Ja. Das war eine war ein Offenbarungseid. Irgendwann brennst du emotional auch aus als Löwen-Fan, weil du denkst immer wieder, jetzt könnte der Knoten geplatzt sein und dann geht's wieder in die
andere Richtung. Aber seid mir nicht böse, ich kann das als Sportler nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen.
Nee, das kann sie, weil ich glaube, dass sie das auch keiner erklären kann.
Weil mich doch, egal was, eine gute Situation am Spielfeld, die zündet mich doch an. Und jetzt komme ich aus einem Sport, der nur gewonnen werden kann, wenn der Gegner Fehler macht. Wir sind ein Fehlersport. Aber Fußball
vielleicht ist. Vielleicht so Transparenz, Anja spielt Volleyball.
Ja. Aber Fußball ist ein Sport, wo der andere brillieren kann, indem er einfach besser ist. Da muss der andere nicht unbedingt den Fehler machen oder sonstiges.
Da kann auch mal eine Einzelaktion
machen. Genau. Reichen. Und da kann man sich doch, da muss doch so ein Push durch die Mannschaft gehen, an der man sich aufbauen kann. Sorry. Bei uns muss man jeden Fehler wieder abhaken. Jeder Fehler führt bei uns zu einem Punkt. So. Wie dumm. Und wenn du 24, 23 verursachst und dein Gegenüber braucht nur noch einen Punkt, dann kann es an dir nagen. Aber das ist eine andere Thematik. Wie können die das nicht abhaken? Das geht mir nicht in den Kopf rein. Also es kann ja das Einzige nur sein. Wie kann ich nicht auf dieser Erfolgswelle schwimmen, wenn ich 3-0 gewinne? Da muss ich im Training, habe ich da schon so Bock drauf und denk mir, ey, Ferl, die sollen mal zu uns nach Hause kommen. Dem gebe ich aber richtig auf die Mütze. Ich komme da nicht mit. Keine Ahnung. Ich gehe aufs Feld, wenn ich Rückenwind habe. Und dann denke ich mir, Marc Drehtwitz, die reisen hier umsonst an. Die können mit Sack und Pack nach Hause fahren, die nehmen hier nichts mit.
Ich glaube, dass das ein Kopfproblem ist. Ich glaube, dass das Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinandergehen bei 60, weil man ist in die Saison gegangen und hat gesagt, auch Christian Werner hat es immer wieder betont, wir wollen besser sein als letzte Saison, was ja nicht schwer war nach Platz 15. Ich glaube aber, dass intern die Zielsetzung eine ganz andere war und dass auch die Spieler unter ganz anderen Voraussetzungen geholt worden sind. Man hat das bei Tore Jakobsen rausgehört aus dem Interview nach dem Fährspiel, der gesagt hat, ich bin auch nicht zu 60, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern nur aus dem Gedächtnis, ich bin auch nicht zu 60 gekommen, um auf Platz 13 rumzukrebsen. So ungefähr war die Aussage. Und das lässt ja schon tief blicken. Mhm. Also Spieler wie Tore Jakobsen und wie sie alle heißen, Maximilian Philipp, die alle fußballerisch mindestens gehobenes Drittliganiveau haben, die sind nicht zu 60 gegangen, um besser zu sein als letzte Saison. Die sind zu 60 gegangen, um den Aufstieg, um den Aufstieg mitzuspielen. Und wenn du dann wieder die Chance hast, nach dem 13-0 in Essen nach oben schauen kannst, dann ist der Druck natürlich größer bei einer Mannschaft, die insgeheim vorne mitspielen will, als bei einer Mannschaft, die wie, keine Ahnung, Unterhaching jetzt sagt, wir wollen uns erstmal stabilisieren oder wie Stuttgart 2 oder so, die einfach andere Ansprüche haben. Und ich glaube, dass da der Druck eine große Rolle spielt und das wird nach außen halt nicht so klar, weil die Zielsetzung offiziell eine andere ist. Aber ich denke, dass da, wie gesagt, Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinandergehen. Und ich glaube, dass es in der Kommunikation einfacher wäre, wenn 60 gesagt hätte, okay, wir haben diesen Kader jetzt zusammengestellt, der ist auf dem Papier gut genug, um in die Top 6 zu springen in der dritten Liga, wenn alles gut läuft. Und das muss unser Ziel sein.
Da muss ich halt, also ich glaube auch, dass du es richtig formulieren musst. Heißt, du kannst nicht nach außen was anderes sagen, als was du den Spielern vermittelst, die du holst.
Ja.
Es muss das Gleiche sein. Genau. Und dann kannst du ja, sind wir ehrlich, in der Winterpause kannst du dein Ziel immer nachschärfen. Es hätte gereicht, wenn sie sagen, im oberen Tabellendrittel.
Ja.
Fertig. Ja,
dieses We go to the top haben wir schon mal
genau gehabt,
einfach zu sagen, okay, wir wollen obere Tabellenhälfte.
Sei dreist, du spielst die Hinrunde und du hast so viele neue Spieler und du sagst einfach nur obere Hälfte.
Ja.
Dann ist alles genannt. Es ist wurscht. Aber du hast keinen Stress oder sonstiges. Und jetzt denkt sich jeder Spieler, ich bin ja nicht hier, um besser zu sein als letztes Jahr. Wir haben eine andere, aber warum erzählt denn der das? Also irgendwie hast du das ja schon im Kopf, warum wird das erzählt? Es passt für mich nicht. Ich muss halt mein Ziel nachschärfen. Aber ich glaube schon, dass es, wie Alex auch sagt, die Kommunikation ist dann halt schwierig, auch mit dem
Sportler. Du machst dich ja im Kopf dann eher schlechter, als du bist.
Ja.
Also du sagst, ja, jetzt sind wir 14. Besser als letzte Saison. Aber das kann ja nicht der Anspruch
sein. Und ist es aber gleichzeitig die Ausrede?
Genau, das ist immer die Ausrede, zu sagen, okay,
bin ja besser als letztes
Jahr. Ein Platz besser, nächstes Jahr werden wir 13. Das Jahr drauf werden wir 12. Und irgendwann,
wenn Scheiße, bin ich alt, wir bis wir Erster sind. Fuck.
Ja. Der kann ja Platz 3 schon reichen über die Relegation. Anja. Ja. Nein, ich glaube, was auch so ein Thema ist, in dieser Liga ist keine Mannschaft brutal überragend, auch wenn sich jetzt Dynamo Dresden und Energie Cottbus ein bisschen vom Rest entfernt haben. Aber grundsätzlich hast du in dieser Liga keinen Überflieger. Nee. Und mit ein bisschen Konstanz gewinnst du 3 Spiele oder von 4 Spielen 3 schwimmst du oben mit.
Ja.
Ich traue mich nicht zu sagen, dass es noch nie so leicht war, aufzusteigen. Das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist leichter als in den letzten Jahren, als du grundsätzlich irgendwie so 2 brutalste Überflieger gehabt hast. Und dann wurde sich um den Relegationsplatz gestritten. Das haben wir nicht. Das macht natürlich dem Löwenfan, der gerne aus der sportlich wie emotional geilen dritten Liga raus möchte, um an die Honigtöpfe zu kommen, was die zweite Liga ist. Und die mittlerweile durch die abgestürzten Co-Traditionskollegen, Schalke, HSV, ich gucke zu euch, eine extreme Attraktivität gewonnen hat. Mhm. Dass man da raus möchte und dass man dann natürlich anhand des Drittligatableaus sich denkt, Starcho G.
Ja klar.
Das macht hungrig.
Und auch jetzt, wenn man drauf schaut, Platz 14, 24 Punkte, Saarbrücken ist Dritter und hat 32, also es sind 8 Punkte und zwischen diesen 8 Punkten liegen aber emotional Welten.
Mhm.
Also wenn man sich, ich weiß nicht, wie in Saarbrücken die Stimmung ist, aber in Bielefeld, glaube ich, ist die Stimmung sehr gut nach der letzten Saison. Die waren ja noch hinter uns, glaube ich, sogar, oder? Oder ein Platz vor uns, sowas. Da ist die Euphorie jetzt natürlich groß. Es sind aber nur, die haben nur 7 Punkte mehr als 60. Und das ist auch so ein Problem bei 60, dass einfach alles immer schlechter ist als überall anders. Es läuft ja bei keinem gut. Also klar, Dresden und Cottbus nehmen wir jetzt da mal aus, aber alle anderen Mannschaften haben ihre Probleme gehabt in dieser Saison bisher. Und bei 60 ist gefühlt alles immer noch 10% schlechter. Und man suhlt sich in dieser eigenen, in dieser,
dieser Tristesse, die man sich selbst aufbaut. Und anstatt zu sagen, okay, wir schauen auf die Tabelle, okay, es sind 8 Punkte auf Platz 3 oder es waren 6, glaube ich, vor dem vorletzten Spieltag oder so, zu sagen, okay, wir haben diese Chance und jetzt packen wir sie beim Schopf und egal was kommt, wir gehen da jetzt durch und ziehen es durch. So diese Regionalliga-Mentalität aus dieser Saison, die ist einfach nicht mehr da innerhalb des Vereins.
Aber es muss halt auch alles zusammenspielen. Und schon, das ist halt ja, schon, also...
Aber wenn du es halt selbst schon ja, dir quasi verbaust durch deine eigene, ja, durch diese Lahmarschigkeit, die
ja,
der Verein immer wieder hat, dieses...
Und jetzt hat, also wenn man jetzt...
Leidzuhlen,
ja, das, und wenn man ehrlich ist, wenn du dir das Gesamtbild jetzt anschaust, da passt kein Aufstieg dazu. Für einen Aufstieg...
Das hat muss, dieser Verein auch nicht
verdient. Genau, momentan, für einen Aufstieg muss alles passen. Da musst du checken, der Trainer hat die Mannschaft. Das musst du als erstes checken. Du musst checken, dein Kapitän ist dicke mit dem Trainer, ist dicke mit der Mannschaft. Du musst checken, das muss nach außen, musst du das sehen. Das sieht man bei einem Aufstiegsteam, was da hinkommen soll eigentlich.
Das würde ich Ihnen jetzt noch nicht mal absprechen, aber du hast den Einheitsgedanken nicht, Mannschaft und Trainer vielleicht,
ja,
aber das Umfeld ist es
ja,
nicht.
Ja, also es ist braucht
keine,
alles.
Genau, es ist keine gebündelte.
Daran, dass es klappen kann.
Nein. Aber ich habe es gerade ein gutes Stichwort gegeben. Darauf wollten wir heute ja auch eingehen. Das Löwengefühl ist verloren gegangen. Und das Stichwort Regionalliga, da sind alle zusammengerückt. Stadion, Giersing. Packe ich jetzt mal dazu.
Ja.
Ein Trainer mit Löwenblut, leicht wahnsinnig. Da, Biro, wenn du das hören solltest, was ich nicht glaube, ich meine das positiv. Eine junge Mannschaft, mit der sich plötzlich jeder identifizieren konnte. Eine gewisse Erdung, Aufbruchstimmung, Rückbesinnung. Das waren wir Gefühle.
Identifikationsfiguren auch in der Mannschaft.
Ja. Du hast ein unfassbares Fundament gebaut, von dem man vor allem in der ersten Drittligasaison gezehrt hat. Weil da war klar, auch trotz eines wirklich guten Saisonstarts, du wirst in erster Linie um den Klassenerhalt spielen. Ja. Auch wenn du vielleicht aus den ersten 5, 6 Spielen war man ja eigentlich so auf Tuchfühlung oben, aber ich sag mal ganz ehrlich, das war noch Aufstiegseuphorie und dass es eine Momentaufnahme ist, das ist auch klar. Dann ist es in dieser Saison schwierig geworden und da gab es wirklich eklige Phasen. Der ein oder andere wird sich noch erinnern. Aber dieses gefestigte Kollektiv, du hattest immer das Vertrauen, das funktioniert noch. Das hat sich dann, es gab dann diesen Wirbel um das Aus von Daniel Birovka beim Wechsel auf Michael Köllner, dann hat es Michael Köllner aber geschafft, das nächste Level zu zünden.
Ja.
Und
das sogar über die Corona-Zeit hinweg, das muss man auch sagen.
Ja, und dann muss man ganz deutlich sagen, Michael Köllner, die 3,5 Jahre, was es waren, die er da war, es wird immer gesagt, Stillstand seit dem Doppelabstieg, das sehe ich nicht so.
Nee.
Denn ohne jetzt Tabellenplatzierung jetzt im Detail nochmal nachzuholen, aber ich glaube, es war irgendwie 14, 8, 8, 4, 4, so in die Richtung ist es gegangen. Du hast konstant aufgebaut. Mhm. Vom letzten Rückschlag des erneuten knappen Scheiters mit dem 2., 4. Platz, wo du aber trotzdem noch die DFB-Pokal eingesackt hast, weil es nicht doch noch so ein kleines
was ist, man heute mit Handkuss nehmen will.
Richtig. Dann kam der Sommer, wo man gesagt hat, so offensiv, jetzt gehen wir es an, wir sind Top-Favorit, wir gehen hoch. Das hat dann die ersten 7, 8 Spieltage funktioniert. Du hast teilweise Spiele gewonnen, wo du gesagt hast, das ist im Stil einer Spitzenmannschaft, wo du gesagt hast, das ist das heute 0-0 und dann gewinnst du beim SC Verl in Paderborn damals Last Minute mit 1-0.
Ja.
Dann kam dieser Bruch. Aber der erste Bruch war, wenn ehrlich gesagt, schon im Sommer mit Michael Köllner, mit diesen Ansprüchen, mit der Art der Kommunikation, mit Fans oder über Fans, die wir damals auch schon kritisch beleuchtet haben, wo gesagt haben, oh, das kann einem auf die Füße fallen. Es ist letztendlich so passiert. Die Zeit von Michael Köllner bei 60 war damals abgelaufen. Die ersten 3 Jahre will ich und kann ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Da wurde konstant aufgebaut und du hast auf diesem Fundament, was du in der Regionalliga gelegt hast, die Emotionalität mitgenommen, hast Step für Step aufgebaut, hast aber deine DNA nie vergessen.
Ja.
Mit dem Wechsel zu Maurizio Jacobacci, den wir jetzt nicht nochmal sezieren müssen, ist ein Knick reingekommen. Und von dem Knick hat sich 60 seither nicht erholt. Seitdem bröckelt alles von oben nach unten durch. Und jetzt, für meinen Geschmack, sind wir bei der Basis angenommen, die du angekommen, die in der Regionalliga gelegt wurde. Jetzt bröckelt dieses Fundament, dieses größte Faustpfand, was du dir über die letzten Jahre aufgebaut hast. Und das Schlimme ist, jetzt sind wir so weit beim Bröckeln, dass du es bei den Heimspielen merkst.
weil es jetzt im Kern angekommen ist, beim wirklich festen, granithaften Löwenkern ist es angekommen, weil es ist so, und das ist, glaube ich, kommt am TV rüber, das kommt im Stadion rüber, das weiß ich von Freunden, von Kollegen. Giesing bröckelt nicht nur als Festung punktemäßig, es bröckelt auch als Festung der eigenen Lautstärke. Und wenn man genau hinguckt, ja, 60 melde regelmäßig 15.000 ausverkauft, aber wie viele Tickets auch auf dem Zweitmarkt hängen bleiben, das sieht man an leeren, grauen Sitzen.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, es gab keine 5 Spiele in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, die tatsächlich ausverkauft waren, ja, aber wo das Stadion komplett voll war.
Also wo alle 15.000 da waren.
Das ist schon bedenklich, weil dann bist du halt irgendwann, klar, Giesinger Berg und Grünwalder Stadion, alles toll und schön, aber dann bist du irgendwann bei einem Zuschauerschnitt angekommen, der ja irgendwo schlechte Allianz Arena Zeiten widerspiegelt.
Die Blase ist geplatzt.
Und das ist halt schon bedenklich, weil wenn selbst der Standort, der auch immer so ein Faktor war, wieso Leute ins Stadion gehen, nicht mehr zieht.
Du hast ja diese Basis, dieses Faustfang kaputt gespielt jetzt. Also gespielt.
Dann hast du halt, ich habe diese Zeiten nicht miterlebt, aber diese Bayernliga-Zeiten, wo halt dann 3.000, 4.000 Leute sich ins Grünwalder Stadion verirrt haben, die sind dann nicht mehr weit weg. Es werden nie 3.000, 4.000 Leute im Stadion sein nur noch. Es werden immer fünfstellige Zuschauerzahlen sein. Aber dieser feste Termin, okay, 60 spielt, ich gehe ins Grünwalder Stadion, das ist für viele nicht mehr so. Das ist auch für viele nicht mehr so, die das über Jahre und Jahrzehnte so praktiziert haben, die vielleicht eine Dauerkarte hatten über Jahre. Das ist mittlerweile, da sagen viele ja am Samstagnachmittag, weiß ich 15 andere Sachen, die ich lieber mache. Und wenn ich danach im Ticker erfahre, wie 60 gespielt hat, dann reicht es mir. Und das ist halt schon absolut bedenklich. Das bemerke ich bei mir selber auch. Und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so. Ich kann da einen Text auf 60er.de sehr empfehlen. Giesinger Gedanken zu Weihnachten. Da hat ein Kollege, ich weiß nicht, wie er heißt, Moment, ganz kurz, Thomas N. aufgeschrieben, wie far away er mittlerweile von 60 ist und hat das, finde ich, ja, auf den Punkt getroffen, was da in den letzten Monaten und Jahren so emotional gebröckelt ist. Und er wünscht sich fürs neue Jahr einfach, dass 60, wie hat er geschrieben, dass 60 irgendetwas mit ihm macht, das mich wieder etwas fühlen lässt. Irgendwas. Tja.
Ja.
Was kann das sein?
Da könnten wir jetzt drüber philosophieren.
Was das ist. Im ersten Moment mal Spiele gewinnen oder Konstanz reinbringen.
Und eine
Perspektive liefern.
Also mit kurzfristig würde ich sagen, dreht's mal bitte die Bilanz von Heim- und Auswärtsspielen um. Lasst das Heim, nee, das wäre mein erster Schritt. Macht's das Heimgefühl wieder zum Heimgefühl und nicht dem, jetzt fahr ich nach Giesing, schau mal die Löwen an, ui, das wird eh nix. Den Gedanken hast du mittlerweile. Ja. Dieses 0-4 gegen Ferl, sich daheim, also ich sag mal, Entschuldigung, übertrieben, auf dem Heiligen Berg auch noch abschlachten zu lassen von einem SC Ferl, nichts gegen Ferl, ich habe Monsterrespekt davor, aber es ist jetzt nicht so namhaft wie ein 1. FC Kaiserslautern, nur als Beispiel. Das tut nicht nur weh, das ist eine Demütigung. Und das muss wieder anders sein. Du musst nach Giesing zum Heimspiel fahren und sagen, so, heute schaue ich die Löwen an und heute ist Rabatz, die holen nichts, wie du gerade gesagt hast, Anja.
Was waren das für geile Spiele, so erste Drittligasaison? Ich erinnere mich an ein 4-3 gegen den Chemnitzer FC, 94. Minute, Prinz Owusu.
Das war das letzte Spiel vor der Corona-Pause.
Letztes Spiel vor Corona. Das war eine Stimmung, die habe ich seither nicht mehr erlebt im Grünwalder Stadion.
Gegen Schalke im Pokal.
Ja, okay. Aber
Verweis auf Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge das bei uns war. Giesinger Live-Podcast rund um das Pokalspiel gegen Schalke. Soziale Schalke hieß die.
Klare Empfehlung. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Und da sind wir auch meilenweit davon entfernt und ich sehe das auch in naher Zukunft nicht. Da hat ein Stadion tatsächlich Spiele gewonnen. Das hat das Grünwalder Stadion öfter mal geschafft in dieser Zeit. Und mittlerweile verliert es eher Spiele, muss man sagen, weil die Stimmung eher ins Destruktive kippt. Gerade in so entscheidenden
Situationen. Wenn sie überhaupt noch
da ist. Ich fand da Rostock beeindruckend, auf negative Art und Weise beeindruckend. Mit Ansage ist dieses Spiel gekippt, finde ich. Mhm. Da führst du früh, hast eigentlich alles im Griff und Rostock hat ja auch nichts auf die Kette gebracht und gewinnt das Spiel aber trotzdem 2-1 und weiß selber nicht, wie es das Spiel gewonnen hat. Es ist auch zu viel gesagt, es wäre früher so nicht passiert, natürlich ist es auch passiert, aber es ist halt schon so oft passiert in den letzten Wochen und Monaten, dass da musst du dahinter stecken. Also dass du zu Hause so schlecht bist, da steckt ja irgendwas dahinter, das ist kein Zufall.
Nein, das ist eine Abwärtsspirale, wo du drin bist und die musst du durchbrechen. Ich hoffe jetzt, dass diese Winterpause
so ein Ding ist, wo halt quasi ein Stoppschild reingehauen wird und quasi auf Null gestellt wird. Das ist, glaube ich, auch die einzige Chance, die du hast. 60, der Vollständigkeit halber, zwei Testspiele am 7. Januar in Regensburg und am 11. Januar in Fürth, jeweils um 13 Uhr der Anstoß. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Sportliche gesprochen, was uns emotional wehtut. Jetzt haben wir über das Drumherum noch gar nicht gesprochen, dass 60 weiterhin keinen Finanzgeschäftsführer hat, dass es Stress zwischen Verwaltungsrat und Präsidium plötzlich gegeben hat, dass also im gesamten Umfeld eigentlich nur Baustellen sind, die auch sehr undurchsichtig sind. Deswegen wollen wir die heute im Detail jetzt gar nicht so durchgraben, sondern es nur Stichworte geben. Wir kratzen damit ja nur an der Oberfläche. Dass
die
so viele
Dinge, die Baustellen sein sollten, wie das Grünwalder Stadion, die sind keine Baustellen.
Über die Stadionthematik haben wir auch nicht gesprochen. Da soll im Jahr 2025 eine Entscheidung gefordert werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat ja ein Ultimatum gestellt und ehrlicherweise so viel Vorwürfe kann ich ihm da nicht machen. Es muss irgendwann ein Ende her. Und die Drohung ist ernst zu nehmen. Und ganz ehrlich, Stand heute gehe ich davon aus, dass das Grünwalder ein besseres Amateurstadion bleiben wird.
Solange man nicht irgendwann mal mit einer Stimme spricht
bei 60. Ja, ich sag's nochmal ganz deutlich. Ich glaube nicht, dass es die Schuld von einer von beiden Seiten ist. Das kann man vielleicht 60-40 irgendwo sehen, ja, oder von mir aus noch 70-30, aber es ist nicht hundertprozentig, ihr macht's alles falsch. Nein, nein, da läuft schon auf beiden Seiten nicht alles
korrekt. Aber auch korrekt. Da ist ja kein Interesse, da eine Lösung zu finden. Auf keiner Seite. Nee. Anstatt mal zu sagen, okay, wir gründen jetzt eine Taskforce-Stadion oder so, wo sich Vertreter aus verschiedenen Lagern in Anführungszeichen zusammensetzen und am Ende wird demokratisch entschieden, das und das machen wir.
Ja.
Das wäre ja zum Beispiel mal
ein konstruktiv
lösungsorientierter Ansatz.
Momentan ist es halt so, du weißt ja nicht, wer mit wem reden soll.
Genau. Nee, es ist immer, der will mehr 60 und der will mehr 60 und ich will das größere Päckchen 60 und da heißt halt null mehr.
Und dann gibt's wenn es so eine Taskforce gäbe, dann gäbe es am Ende eine Entscheidung. Und wenn das am Ende die Entscheidung ist, wir bauen ein neues Stadion auf die grüne Wiese, mit welchem Geld auch immer, dann ist sie zu akzeptieren, dann ist sie so.
Naja, und ich kann ja nicht immer nur sagen, nein, Alex, das ist deine Meinung, aber meine Meinung, die ist so und so. Also irgendwo muss ich dann sagen, Alex, okay, den Ansatzpunkt, den verstehe ich, über den könnten wir weiterreden, lass mal gucken. Ja.
Also Kompromissbereitschaft.
Ja.
Einfach mal eine Woche in Klausur gehen, sich einen Planer dazu holen, der mal aufzeigt, was könnte man aus dem Grünwalder machen.
Vielleicht erstmal auch so eine neutrale Person, die erklärt, wie man so
einfach mal beraten lassen.
Kommuniziert.
Das sind ja, der eine ist schlauer als der andere, weiß ich.
Ja. Also ich glaube, an der Stelle kommen wir nur noch auf den Wunschzettel mehr Ruhe, mehr 60, wieder mehr Freude aufs Löwenwochenende. Ich glaube, das kann man, glaube ich, so als Wunschzettel so ein bisschen runterbrechen.
Ich würde mir auch mehr Demokratie wünschen.
Magst du das genau ausführen?
Nee, ich möchte es einfach so stehen lassen, weil ich glaube, dass sich genug Leute was dazu denken würden, was ich damit meine. Mehr Demokratie.
Basisdemokratie.
Ja.
Okay. Ja, ich glaube auch grundsätzlich dieses mehr Kommunikation und nicht du falsch, ich richtig, sondern Austausch, fruchtbarer Austausch, mehr Respekt, mehr Zuhören. Und auch mal selber kurzzeitig mal die Klappe halten, um mal sich mit der Meinung eines anderen, der Ansichten eines anderen zu beschäftigen. Ich habe aber das Gefühl, du sagst einmal Hü und dann du hast das Hü noch nicht mal ausgesprochen, aber Hot. Das ist, aber ich glaube, da ist 60 auch so ein bisschen Sinnbild der Gesellschaft, wenn man ganz ehrlich ist. Also da sind wir in einem Mikrokosmos, der aber die Züge des großen Ganzen durchaus veranschaulicht. Alles
Schlechte dieser Gesellschaft vereint.
Ja. Ja, dabei könnte man so Gutes vereinen. Man könnte so viel Gutes vereinen.
Es geht immer ums Ego anstatt um die Gemeinschaft.
Ja. Wir sind jetzt fast bei der Halbzeit voll. Wir haben noch einen Termin beim Eisstockschießen. Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass während unseres Eisstockschießens noch ein bisschen was Gedanken zusammenkommen. Sollte dem so sein, werden wir hier hinten raus noch was dranhängen.
Ah, ich dachte da eigentlich eher dran, ich trinke meine zwei Glühwein.
Ja, ich bin der Fahrer, Anja, ich weiß.
Das
deswegen,
ist das Leben wieder in Ordnung.
Vielleicht sind aber diese zwei Glühwein genau richtig. Alex kann ja wahrscheinlich auch was konsumieren. Ich bin der Fahrer, der nach München fahren darf. Also ich glaube, ich werde aus meiner Moderatorenrolle heute definitiv nicht mehr rauswachsen.
Los, nehme ich meinen Packesel.
Bevor wir zum Eisstockschießen gehen, Gewinner und Verlierer des Jahres.
Aus meiner Sicht.
Ganz spontan.
Verlierer ist der Löwenkosmos an sich, weil er das Löwengefühl verloren hat.
Anja, also wir fangen mit den Verlierern auf, offensichtlich.
Weil das Offensichtlichere ist.
Vor allem gibt's da den einen
Verlierer sind oder? Alle bei 60, die nicht miteinander reden können.
Also alle.
Ja.
Okay.
Verlierer 2024, Oliver Muella.
Oh ja, der ist auch gut.
Ja. Flo Gewinner 2024. Es ist schon viel schwerer.
Es ist schwerer und ich glaube, wenn ich habe jetzt einen Gedanken und ich weiß
einen
nicht,
ob
ich ihn mir jetzt traue auszusprechen.
Soll ich erst meinen machen einfach?
Ja.
Mein Gewinner ist Marco Hiller.
Ja.
Den kann man aber gut stehen lassen.
Auf jeden Fall.
Ich habe keinen anderen Gewinner.
Mhm. Ja. Ja, voll. Hast du einen Gewinner?
Hast du?
Also, ach so. Ich überlege noch kurz, ob ich das so verargumentieren kann.
Du kannst ja so ein Wort
kann.
Sagen wie ich und dann schweigst du einfach.
Nee, ich glaube, ich muss mich erklären, weil sonst kommen Nachrichten.
Also ich sage mal, Gewinner 2024 sind die Gäste im Grünwalder Stadion.
Ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt.
Können wir einfach künftig noch Bingo spielen, während wir den Podcast machen?
Inwiefern?
Das wäre
Bullshit-Bingo.
Bullshit-Bingo, dass wir so typische Leitsätze, schreibt sich jeder einzeln für sich auf.
Die
und wenn
immer
das gefallen
fallen.
Ist, dann hakt man das bei sich ab und irgendwann schreibt man dann so 60er Bullshit-Bingo.
Wow, das wär's.
Und dann weißt du, du bist fertig für heute und
das
dann machst du den Laptop aus.
Ich sortiere mir das mal schnell.
Gesagt, Podcast. Ja. Irgendwann einfach Schluss.
Wenn wir alles haben. Wenn alles einmal in der Folge vorgekommen ist. Ich werde jetzt einen Namen sagen, den ich als Gewinner tatsächlich tituliere.
Ich habe irgendwie ein bisschen Angst.
Ja, ich habe vor allem Angst auf die Reaktionen. Ich versuche es aber zu erklären, wie ich drauf komme. Ich sage tatsächlich Christian Werner. Mhm. Und zwar, weil er es schafft zu kommunizieren. Ob es immer richtig oder immer falsch ist, egal. Es geht nur darum, er schafft zu kommunizieren, ein offenes Ohr zu haben, sei es, so wie ich das finde, bei Fans, bei Medien, sei es on the record, off the record.
Ja.
Er stellt was nach außen dar, er ist keiner, der sich öffentlich beschwert, er versucht zu erklären, er versucht natürlich in seiner Position zu beschwichtigen. Man kann seine Arbeit, die Transferpolitik, man kann über alles diskutieren, nur das Bild nach außen, Stabilität zu versuchen, zu vermitteln in einem brutal extremen Umfeld, muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt für ihn. Im Gegensatz, ehrlicherweise, zu einem Herrn Müller, der das war die Axt im Walde gefühlt. Also sowohl nicht greifbar, aber angreifbar in gewisser Form, ohne da jetzt ins Detail gehen zu können.
Du kannst ja mal eine Präsentation vorbereiten.
Ich könnte eine Präsentation vorbereiten mit Vereinen und so weiter. Wobei ich sagen muss, aus Mediensicht war es ein wunderbar gefundenes Fressen. Und es war ehrlicherweise auch belustigend und auf einer emotionalen Weise haben wir uns, glaube ich, alle schlapp gelacht.
Ja.
Nur in der Außendarstellung war es halt extrem schwierig.
Ja.
Aber darum sage ich Christian Werner, weil er ein Gesicht gibt und er durchhält. Ich glaube, mittlerweile hätte es jeder verstanden, wenn er gesagt hätte, so, ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Macht's euren Käse alleine. Aber er hat eine extrem lange Anlaufzeit benötigt, um überhaupt intronisiert zu werden. Dann hat er die Arbeit aufgenommen, er hat einen Kader sehr frühzeitig zusammengestellt, er kommuniziert viel, er ist grundsätzlich immer ansprechbar, immer greifbar, er versteckt sich nicht. Und ich habe noch nicht ein Wort da gehört, der sagt, könnten wir es vielleicht bitte irgendwann mal einen Finanzgeschäftsführer haben, weil das ist nicht meine Aufgabe.
Er ist sehr diplomatisch, aber gleichzeitig keiner, der um den heißen Brei rumredet. Also du bekommst schon eine klare Antwort, aber er ist immer so, also er involviert sich nicht ins Klein-Klein bei 60. Aber trotzdem, du kriegst eine Aussage.
Ja.
Er war beim Magenta Sport Podcast ja auch zu Gast bei 4:3. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Mhm.
Also da haben sie ja ein bisschen in die Mangel genommen und versucht ein bisschen was aus ihm rauszulocken. Und er hat geantwortet und auch stichhaltig geantwortet, aber nie so, dass man ihn angreifen kann.
Genau. Ich hoffe, ich konnte es jetzt deswegen erklären.
Kräftezehrender Job, den er ganz gut meistert.
Ja.
Also sollten wir ihn vielleicht nicht verbrennen.
Ja, gut. Dann, meine Lieben, machen wir zumindest vorerst mal den Deckel
drauf. Weil ich muss jetzt gewinnen.
Ja, wir haben eine Challenge vor uns.
Vielleicht
gibt es noch Fotos, Eindrücke, ich weiß es nicht. Wir werden gucken, was passiert.
Bei Instagram gibt es bestimmt was
zu sehen. Wir werden dieses Setting jetzt hier mal lassen. Vielleicht melden wir uns nachher nochmal auch kurz. Schauen wir mal, der Tag ist noch nicht verplant.
Ja.
Ansonsten bis hierhin auf alle Fälle, wir sind wieder da, wir bleiben da. Im 2-Wochen-Rhythmus, Bergfest gibt es weiterhin, Mittwoch, in dieser Besetzung.
Und vielen Dank für eure Treue, für euer Verständnis. Gerne Feedback an uns schicken, Wünsche, Ideen auch für die für das neue Bergfest-Format. Freut uns an giesing-bergfest@gmx.de. Alle Infos dann dazu, dann sowohl alle Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, Clusker, Threads, wo, überall, wo ihr uns findet. Lasst gerne ein Like da, empfehlt uns weiter. Dann abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl oder auf YouTube. Und ansonsten dann
verbreiten wir... Drückt mir die Daumen, dass ich die jetzt beim Eisstockschießen weghau.
Ja. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, auch im neuen Jahr. Und bleibt uns vor allem treu und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus und rutscht's gut rüber.